Ja, auch ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen und freue mich sehr, dass Sie so zahlreich heute Abend gekommen sind. Trotz Finsternis, trotz kalten Wetters, freut mich sehr, macht immer mehr Spaß, wenn das Auditorium gefüllt ist. Ganz lieben Dank auch an Frau Heiler für die Einladung und für die netten einführenden Worte. Wie Frau Heiler schon erwähnt hat, wir beschäftigen uns seit vielen Jahren mit neurodegenerativen Erkrankungen, insbesondere mit den molekularen Ursachen dieser Erkrankungen. Und deshalb möchte ich Ihnen heute zunächst mal in einer kurzen Einführung vermitteln, was wir denn überhaupt unter neurodegenerativen Erkrankungen verstehen und was die möglichen Ursachen dafür sind. Dann möchte ich mich detaillierter mit der Parkinson-Erkrankung auseinandersetzen, denn für diese Erkrankung haben sich in den letzten Jahren sehr viele neue Erkenntnisse aufgetan hinsichtlich der Grundlagen. Und wir haben für diese Erkrankung auch sehr viel mehr und sehr viel effizientere therapeutische Möglichkeiten, zum Beispiel im Vergleich zur Alzheimer-Erkrankung, wo wir leider noch nicht viel in der Hand haben, um die Symptome zu beeinflussen, geschweige denn das Fortschreiten des Prozesses zu beeinflussen. Ich werde bei der Parkinson-Erkrankung folgende Aspekte adressieren. Zunächst mal die Klassifikation dieser Erkrankung, die Symptome, pathologische Charakteristika, die Diagnostik, wie wird so eine Erkrankung festgestellt, was sind mögliche Ursachen, welche Rolle spielen Genmutationen und schließlich, was haben wir in der Hand, um diese Erkrankung zu behandeln, sowohl medikamentös, aber auch nicht medikamentös. Zunächst mal zur Frage, was sind überhaupt neurodegenerative Erkrankungen? Es handelt sich hierbei um eine sehr heterogene Gruppe von Erkrankungen, die einige Gemeinsamkeiten aufweisen. Bei Patienten mit solchen Erkrankungen finden wir eine Ablagerung von fehlgefalteten Proteinen im Gehirn und diese Erkrankungen sind charakterisiert durch den Funktionsverlust und das Absterben von bestimmten Nervenzellen im Gehirn. Unterschiede bei den jeweiligen Erkrankungen bestehen hinsichtlich der Art des fehlgefalteten Proteins und der Lage und des Ausmaßes der betroffenen Gehirnregionen. Und das erklärt letztendlich auch das Auftreten charakteristischer Symptome bei den verschiedenen neurodegenerativen Erkrankungen. Und das möchte ich Ihnen kurz illustrieren am Beispiel der Alzheimer- und der Parkinson-Erkrankung. Auf dieser Abbildung sehen Sie in Blau, die Areale im Gehirn, die bei der Alzheimer-Erkrankung hauptsächlich betroffen sind. Und Sie können schon sehen, dass weite Areale des Gehirns von den Pathomechanismen befallen sind, im Frontalhirn, im Temporalhirn, im Parietalhirn und im limbischen Bereich. Deshalb manifestieren sich die Symptome vor allen Dingen auf der kognitiven Ebene, also auf der Gedächtnisleistung, in Form einer Demenz. Bei der Parkinson-Erkrankung hingegen ist vorwiegend eine kleine Region im Mittelhirn betroffen, die für die Kontrolle von Bewegungen zuständig ist. Und deshalb manifestieren sich die Symptome vorwiegend auf der motorischen Ebene in Form einer Bewegungsstörung. Nun, bei beiden Erkrankungen, bei der Alzheimer-Erkrankung sowie bei der Parkinson-Erkrankung, finden wir Ablagerungen von aggregierten Proteinen im Gehirn der betroffenen Patienten. Bei der Alzheimer-Erkrankung finden wir sogenannte Amyloid-Plaques, die aus dem A-Beta-Peptid bestehen, und wir finden sogenannte neurofibrilläre Bündel, die aus missgefalteten Tau-Protein bestehen. Das Besondere bei dieser Erkrankung ist auch, dass wir diese missgefalteten Proteinaggregate sowohl außerhalb der Nervenzellen finden, als auch innerhalb der Nervenzellen. Die sogenannten Amyloid-Plaques finden wir extrazellulär, die neurofibrillären Bündel intrazellulär. Die Parkinson-Erkrankung ist charakterisiert durch das Auftreten von Lewy-Körperchen, beschrieben von einem deutschen Neuropathologen namens Levy. Und der hat schon unterm Mikroskop erkannt, dass in den Neuronen bei den Parkinson-Patienten Proteinklumpen auftreten, die hauptsächlich das Protein Synuclein enthalten und in diesem Fall auch innerhalb der Nervenzellen zu finden sind. Nun, Proteinaggregate können sowohl außerhalb als auch innerhalb der Nervenzellen vielfältige Schäden anrichten. Das soll diese Abbildung hier illustrieren. Hier sehen Sie Amyloid-Plaques bei der Alzheimer-Erkrankung und Sie können sich gut vorstellen, dass solche Proteinaggregate mit der Verschaltung von Neuronen und der synaptischen Funktion interferieren können. Intrazelluläre Aggregate können vielerlei zelluläre Prozesse beeinflussen, Transportprozesse zum Beispiel oder aber auch die Funktion verschiedener zellulärer Organellen. Nun, was sind die Ursachen und Konsequenzen der Proteinaggregation? Zunächst mal sei erwähnt, dass ein Protein nur dann seine physiologische Funktion erfüllen kann, wenn es eine korrekte dreidimensionale Struktur annimmt und durch eine bestimmte Faltung des neu gemachten Proteins kann diese Struktur erworben werden. Fehlgefaltete Proteine können resultieren aus Mutationen in dem Gen, das für das entsprechende Protein kodiert, aber auch durch zelluläre Alterungsprozesse oder zellulären Stress. Und diese Prozesse können auch Einfluss haben auf Faltungshelfer, die normalerweise dafür da sind, dass ein Protein seine korrekte Struktur erwirbt und auch behält. Und diese Prozesse können auch dazu führen, dass zelluläre Abbauprozesse gestört werden, denn missgefaltete Proteine können in Maßen von gesunden Zellen degradiert werden durch verschiedene Maschinen, die in der Zelle vorhanden sind und dafür sorgen, dass fehlgefaltete, dysfunktionelle Proteine abgebaut werden. Da war eine Frage. Zellulärer Stress kommt zum Beispiel zustande durch zu viele Radikale, oxidativer Stress zum Beispiel. Oder ein Phänomen, das sich Exzitotoxizität nennt und dadurch zustande kommt, dass ein Neuron besonders reich innerviert wird durch einen bestimmten Neurotransmitter, der im Übermaß auch wieder oxidativen Stress auslösen kann. Also oxidativer Stress spielt bei dieser Form der Erkrankungen eine wichtige Rolle und auch da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Gut, wie schon erwähnt, braucht ein Protein, um seine bestimmte Funktion zu erfüllen, eine korrekte Faltung. Das heißt, das fehlgefaltete Protein verliert zunächst mal seine Funktion. Es kann aber auch toxische Aktivitäten erlangen durch diese Missfaltung. Und beides, ein Funktionsverlust als auch der Zugewinn einer toxischen Aktivität, führt letztendlich dazu, dass ein Neuron nicht mehr funktioniert und letzten Endes degeneriert und abstirbt. Nun zur Häufigkeit der neurodegenerativen Erkrankungen in Deutschland. Zunächst mal ist zu sagen, dass das Alter der wichtigste Risikofaktor für diese Erkrankungen darstellt. Das heißt, bei der gegenwärtigen demografischen Entwicklung mit einer Zunahme der älteren Individuen an der Gesamtbevölkerung ist zu erwarten, dass in den nächsten Jahren die Häufigkeit der neurodegenerativen Erkrankungen deutlich zunehmen wird. An erster Stelle ist die Alzheimer-Erkrankung zu nennen mit etwa 1,2 Millionen Patienten in Deutschland, gefolgt von der Parkinson-Erkrankung mit etwa 400.000 Patienten. Nun zur Parkinson-Erkrankung, die erstmals 1817 beschrieben wurde durch den britischen Apotheker und Arzt James Parkinson, der dieses Krankheitsbild erstmals als eigenständige Entität beschrieben hat. Die Parkinson-Erkrankung ist die häufigste motorische Erkrankung und die zweithäufigste neurodegenerative Erkrankung. Also ein sehr häufiges neurologisches Krankheitsbild. Wie erwähnt, in Deutschland gibt es etwa 400.000 betroffene Patienten. Die Prävalenz, also die Krankheitshäufigkeit, wie auch die Inzidenz, also die Anzahl der Neuerkrankungen, steigt mit zunehmendem Alter. Typisches Manifestationsalter ist zwischen dem 50. und dem 70. Lebensjahr mit einem Gipfel um das 60. Lebensjahr. Wir werden später auch noch hören, dass es sehr viel frühere Fälle gibt für Manifestationsformen. Und bei diesen frühen Formen der Parkinson-Erkrankung handelt es sich oftmals um solche, die eben durch Genmutationen ausgelöst werden. Nun zur Klassifikation der Parkinson-Erkrankung. Die Mehrzahl aller Fälle, nämlich etwa 75% der Erkrankungen, werden subsumiert unter dem idiopathischen oder sporadischen Parkinson-Syndrom. Und das besagt im Prinzip nichts anderes, als dass wir die Ursachen nicht wirklich kennen. Etwa 10-15% aller Erkrankungen werden verursacht durch Genmutationen und wir kennen hier Formen, die autosomal dominant oder autosomal rezessiv vererbt werden und auch familiär gehäuft auftreten. Des Weiteren gibt es symptomatische oder sogenannte sekundäre Parkinson-Syndrome. Das heißt, in diesem Fall kommen die Parkinson-Syndrome zustande durch andere Primärerkrankungen oder durch gewisse Toxine, die solche Störungen auslösen können. Und hier sind zu nennen zum einen Durchblutungsstörungen. Es gibt sowas wie kleine Schlaganfälle im Bereich des Gehirns, die eben Bewegungsstörungen auslösen können. Entzündungen können selten mal die Ursache sein für ein Parkinson-Syndrom, aber auch bestimmte Medikamente und Toxine. Bei den Medikamenten sind insbesondere Neuroleptika zu nennen, die bei bestimmten psychiatrischen Erkrankungen eingesetzt werden. Bei den Toxinen ist insbesondere Kohlenmonoxid zu nennen, Mangan und bestimmte Pestizide und Herbizide. Darüber hinaus können in ganz seltenen Fällen Tumoren ein Parkinson-Syndrom auslösen oder aber auch Traumata. Hier sei zu nennen die Boxerenzephalopathie. Davon haben Sie vielleicht schon mal gehört, dass eben bei Boxern häufiger Parkinson-Syndrome auftreten und man nimmt an, dass eben die Schläge auf das Gehirn hier pathomechanistisch eine Rolle spielen. Hier war eine Frage.
Gibt es Beispiele für Medikamente, die das erforschen können?
Neuroleptika zum Beispiel.
Ja, welche?
Alle. Alle, die mit dem Dopamin-Metabolismus interferieren oder mit Dopaminrezeptoren. Aber das können wir nachher vielleicht dann noch besprechen. Gut, dann gibt es noch sogenannte atypische Parkinson-Syndrome. Hier ist es so, dass die Symptome im Rahmen anderer neurodegenerativer Erkrankungen auftreten. Und hier ist insbesondere die Multisystematrophie zu nennen, eine neurodegenerative Erkrankung, die sehr viel mehr Bereiche des Gehirns betrifft, als das bei der Parkinson-Erkrankung der Fall ist. Und einige weitere seltene Erkrankungen, die differenzialdiagnostisch dann in Erwägung gezogen werden müssen, wenn zusätzlich zu den Parkinson-Symptomen noch andere Symptome sich zeigen. Nun zu den klassischen Symptomen der Parkinson-Erkrankung. Sie haben sicherlich alle schon mal einen Parkinson-Patienten gesehen oder im Bekannten- oder Verwandtenkreis eine betroffene Person. Typischerweise tritt eine Bradykinese und Hypokinese auf. Was bedeutet das? Bradykinese bedeutet Verlangsamung von Bewegungen. Hypokinese bedeutet Abnahme der Bewegungsamplitude. Wie sieht es nun bei Patienten aus? Der Patient fällt auf durch einen kleinschrittigen, schlurfenden Gang. Und was besonders charakteristisch ist, das fehlende Mitschwingen der Arme oder eines Arms beim Gehen. Ferner fällt bei dem Patienten auf eine gewisse mimische Verarmung, das heißt eine Gesichtsstarre, weil auch die Gesichtsmuskulatur betroffen ist. Manche Patienten sprechen leise, haben ein undeutliches Aussprechen und auch das Schriftbild kann sich verändern im Laufe der Erkrankung und wird sehr viel kleiner. Darüber hinaus ist der Tremor ein sehr prominentes Zeichen der Erkrankung, also das Zittern beim Parkinson-Patienten. Und das ist typischerweise ein Ruhetremor. Das heißt, ein Tremor, der sich bemerkbar macht, wenn die Patienten keinerlei motorische Aktivität ausüben. Diese Form des Tremors nimmt eher ab bei Bewegungen im Unterschied zu anderen Tremorformen. Und das ist eine wichtige Information für den behandelnden Neurologen, denn nicht jeder Tremor ist Parkinson. Und ich habe selber während meiner klinischen Ausbildung festgestellt, dass es da sehr, sehr viele Fehldiagnosen gibt und daher eine detaillierte klinische Untersuchung sehr wichtig ist, um herauszufinden, hat der Patient Parkinson oder hat er eine andere Form des Tremors. Ferner ist ein sogenannter Rigor bei den Patienten feststellbar, der darauf beruht, dass ein erhöhter Muskeltonus vorliegt, der zur Muskelsteifigkeit führt und oft auch Muskelschmerzen hervorrufen kann. Und oftmals haben die Patienten, bevor überhaupt die Diagnose Parkinson Jahre später gestellt wird, sehr starke Muskelschmerzen. Das ist, kann schon ein Anzeichen sein für diesen Muskelrigor. Ferner haben viele Patienten, insbesondere in fortgeschrittenen Stadien, eine gewisse Haltungsinstabilität. Das bedeutet, sie haben eine Störung der Körperhaltung, die sich manifestiert in einer vermehrten Beugung der Brust- und Halswirbelsäule. Sie haben auch eine Störung von Halte- und Stellreflexen, was dazu führt, dass bei diesen Patienten eine gewisse Gang- und Standunsicherheit auftritt, was dazu führen kann, dass die Patienten zu Stürzen neigen. Nun, das ist das klassische Erscheinungsbild eines Patienten im fortgeschrittenen Stadium. Sie können hier schon erkennen, diesen nach vorne gebeugten Körperhabitus. Sie können hier erahnen, dass der Patient Schwierigkeiten beim Gehen hat. Und Sie sehen auch hier ein gewisses Zittern, das vor allen Dingen an den Händen zu sehen ist, aber auch an den Beinen oder am Kopf sich manifestieren kann. Und typisch bei der Parkinson-Erkrankung ist, dass die Symptome zunächst mal unilateral auftreten. Das heißt, es ist zunächst mal nur eine Seite betroffen und erst nach Jahren wird die andere Körperhälfte mit einbezogen. Aber in der Regel ist es so, dass immer eine Körperhälfte schwerer betroffen ist als die andere. Gut, neben den motorischen Symptomen können noch andere Symptome hinzukommen. Und da gibt es große Unterschiede bei den jeweiligen Patienten. Da gibt es große sogenannte interindividuelle Unterschiede. Nicht alle Symptome müssen bei allen Patienten auftreten. Auch ist es so, dass die Progression der Erkrankung sehr unterschiedlich verläuft von Patient zu Patient. Bei manchen sehr langsam, die kommen gut zurecht mit ihrer Medikation. Bei anderen Patienten schreitet der degenerative Prozess sehr viel schneller voran. Nun, welche fakultativen Symptome sind möglich? Zum einen Störungen des sensorischen Nervensystems, was sich manifestieren kann als eine Minderung des Geruchssinnes. Das ist aber relativ untypisch, kann auch bei der Alzheimer-Erkrankung auftreten. Muskelgelenkschmerzen hatte ich schon erwähnt, sind häufig eigentlich Ausdruck des gestörten Muskeltonus. dann können gewisse autonome Störungen auftreten, zum Beispiel Kreislaufregulationsstörungen im Sinne einer orthostatischen Hypotonie. Das heißt, dem Patienten wird schwarz von den Augen, wenn sie sich aus dem Stuhl oder aus dem Liegen erheben. Blasenfunktionsstörungen, sexuelle Dysfunktion, Obstipation, es kommt zu einer Verlangsamung der gastrointestinalen Motilität und es können Temperaturregulationsstörungen auftreten, zum Beispiel im Sinne einer verminderten Hitzetoleranz. Leider entwickelt ein relativ hoher Prozentsatz der Patienten eine Depression. Hier liegt eine echte Komorbidität vor. Man nimmt an, dass diese Depression nicht nur reaktiv auf die schlechte Nachricht der Diagnosestellung sich entwickelt, sondern dass es da auch ähnliche Pathomechanismen gibt. Denn auch bei einer Depression ist der gleiche Neurotransmitter betroffen wie bei der Parkinson-Erkrankung, nämlich das Dopamin. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Eine Demenz kann auftreten, muss aber nicht auftreten. Ist ein relativ kleiner Prozentsatz an Patienten, die eine Demenz entwickeln. Und man nimmt hierbei an, dass es sich auch um eine gewisse Unterform der Parkinson-Erkrankung handelt. Das heißt, Parkinson-Erkrankung ist nicht Parkinson-Erkrankung. Es gibt sehr viele unterschiedliche Verläufe. Schlafstörungen können auftreten und hierbei ist insbesondere der REM-Schlaf zu nennen. REM steht für Rapid Eye Movement und bedeutet, dass bei diesen Patienten sehr lebhafte Träume vorkommen, auch mit erhöhter motorischer Aktivität. Die Patienten träumen von irgendwelchen Angriffen und versuchen sich zu wehren. Das hat manchmal durchaus auch Konsequenzen für den Bettnachbarn, wie ich schon mehrfach gehört habe. Gut, nun zur Pathophysiologie der Parkinson-Erkrankung. Wie kommen die Symptome zustande? Ursache dafür ist ein progressives Absterben von Nervenzellen in einer kleinen Region des Mittelhirns, der Substantia nigra, hier in Rot gekennzeichnet. Und diese Neuronen produzieren den Botenstoff Dopamin. Und folglich kommt es zu einem Mangel von Dopamin im Zielgebiet dieser Neuronen. Und das Zielgebiet dieser Neuronen ist hier eingezeichnet in grün. Und es handelt sich hierbei um eine Kernregion, die man Striatum nennt und die wichtig ist für die Kontrolle von Bewegungen. Daher haben wir hauptsächlich eine Bewegungsstörung bei der Parkinson-Erkrankung. Nun, hier ist deutlich die Folge zu sehen, diese dopaminergen Degeneration. Hier sehen Sie bei einem gesunden Individuum, dass aus der Substantia nigra Projektionen in das Zielgebiet zielen und hier dafür sorgen, dass die Kontrolle der Bewegungen regelrecht ablaufen kann. Beim Parkinson-Patienten haben wir hier einen Zellverlust. Es wird zu wenig Dopamin produziert und irgendwann gehen die Neuronen zugrunde. Daher ist die Projektion in das Zielgebiet deutlich reduziert. Nun, was sieht der Neuropathologe? Die Diagnosestellung der Parkinson-Erkrankung erfolgt ja zunächst mal klinisch durch den Neurologen und erst der Neuropathologe postmortem kann dann bestätigen, ob das jetzt wirklich ein klassisches Parkinson-Syndrom war oder vielleicht irgendeine andere neurodegenerative Erkrankung. Der Neuropathologe kann den Zelltod in der Substantia nigra sehen, weil nämlich diese Substantia nigra, wie der Name schon sagt, dunkel gefärbt ist, schwarz gefärbt ist, bedingt durch die Einlagerung eines dunklen Pigments mit dem Namen Neuromelanin. Und das Neuromelanin entsteht als Abbauprodukt von Dopamin und dadurch sind die Neuronen in der Substantia nigra, wie man hier bei einem Schnitt durch das Mittelhirn sieht, schwarz gefärbt. Das hier ist die Substantia nigra in einem Gehirn eines nicht von Parkinson betroffenen Individuums. Hier sehen Sie die Substantia nigra bei einem Parkinson-Patienten. Sie sehen die Depigmentierung und damit Entfärbung dieser Kernregion. Darüber hinaus kann der Neuropathologe die charakteristischen Lebekörperchen sehen, zumindest bei den meisten Fällen der Parkinson-Erkrankung. Hier ist zu sagen, dass diese Lebekörperchen früher pathognomonisch waren. Das bedeutet, dass der Neuropathologe immer den Schluss gezogen hat, aha, hier liegt Parkinson vor, wenn er diese Lebekörperchen entdeckt hat unter dem Mikroskop. Heute ist es nicht mehr ganz so klar. Es gibt Fälle mit Lebekörperchen, wo der betroffene Patient kein Parkinson-Syndrom hatte, sondern irgendwas anderes. Und es gibt aber auch Parkinson-Fälle, die keine Lebekörperchen aufweisen. Also das hat sich in den letzten Jahren etwas verschoben. Das ist keine notwendige Voraussetzung mehr für die Diagnose Parkinson. Nun, wie wird die Diagnose Parkinson gestellt? In der Regel handelt es sich um eine rein klinische Diagnose. Das heißt, der behandelnde Neurologe macht verschiedene Tests und kann dann mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit, wenn er viel Erfahrung hat, sagen, das ist ein klassisches Parkinson-Syndrom oder es handelt sich hierbei eher um eine atypische Parkinson-Erkrankung, wo vielleicht noch andere Bereiche mit betroffen sind. Zusatzuntersuchungen, insbesondere Bildgebung, wird in der Regel nur dann gemacht, um andere Ursachen auszuschließen oder eben bei sekundären oder atypischen Parkinson-Syndromen und auch dann, wenn der Patient sehr jung ist, weil man natürlich ausschließen muss, liegt da vielleicht eine andere Störung vor, ist da ein Tumor oder eine Fehlbildung oder Infektion im Gehirn, die so ein Symptom auslöst. Was für Möglichkeiten gibt es in der Bildgebung? Zum einen die Kernspintomographie, Computertomographie, Positronenemissionstomographie, ein sogenannter PET-Scan oder Einzelphotonenemissionstomographie. Wie das aussehen kann, habe ich Ihnen hier mitgebracht. Das ist jetzt ein Bild einer PET-Untersuchung und dargestellt wird hierbei die Zielgebiete der dopaminergen Neuronen. Und dargestellt wird hier ein Dopamintransporter, der an den Nervenendigungen der dopaminproduzierenden Neuronen zu finden ist. Und Sie sehen hier, wie das bei einem gesunden Individuum aussieht. Da sehen wir hier schön die Zielgebiete angefärbt. Jedoch beim Parkinson-Patienten sehen wir hier einen Verlust des Signals unilateral, eben auf einer Seite, was darauf hindeutet, dass die Nervenendigungen, die diesen Dopamintransporter tragen, nicht vorhanden sind. Nun, wie schon erwähnt, die Ursachen der sporadischen Parkinson-Erkrankung sind weitgehend unverstanden. Man vermutet ein Zusammenwirken von genetischer Disposition und bestimmten Umweltfaktoren. Es gibt allerdings einige konsistente pathophysiologische Befunde aus Patientenmaterial und auch aus verschiedenen Modellsystemen. Und diese Befunde weisen darauf hin, dass es vermehrt zu oxidativem Stress kommt in den betroffenen Neuronen, dass die Proteinmissfaltung und Aggregation eine Rolle spielen kann und dass es zu einer Beeinträchtigung von Mitochondrien kommen kann. Und Mitochondrien sind Zellorganellen, die für die Bereitstellung von Energie von großer Bedeutung sind. Man spricht auch von den Kraftwerken der Zelle. Nun, ein Meilenstein für die Parkinson-Forschung war die Identifizierung von genetischen Varianten dieser Erkrankung. Und diese Genmutationen finden sich eben gehäuft in Familien, wo Parkinson vermehrt auftritt. Und mittlerweile konnte man eben einige dieser Gene identifizieren. Und ganz besonders interessant ist die Tatsache, dass sporadische wie auch die familiären Erkrankungsfälle sehr viel Ähnlichkeiten aufweisen. Hinsichtlich der Pathologie, bei beiden findet sich ein weitgehend selektiver Verlust der dopaminproduzierenden Neuronen. Und wir haben auch die gleichen klinischen Symptome. Deshalb denken wir, dass Einblicke in die Funktion und Dysfunktion Parkinson-assoziierter Gene dazu beitragen kann, die molekularen Mechanismen dieser Erkrankung besser zu verstehen. Und darüber hinaus erlauben uns diese Gene, neue Modellsysteme zu generieren. Zellkulturmodelle, aber auch Tiermodelle, die sogenannten genetischen Modelle, wo wir eben die Funktion dieser Gene näher untersuchen können. Mittlerweile sind 6 Gene eindeutig mit der Parkinson-Erkrankung assoziiert. Und wir haben hier sowohl autosomal dominante Gene, die in Rot dargestellt sind, als auch autosomal rezessive Gene. Autosomal dominant bedeutet, dass die Mutation in einem Allel ausreicht, um diese Erkrankung auszulösen. Bei den rezessiven Genen muss die Mutation in beiden, also mütterlichen und väterlichen Allel, vorliegen, damit es zur Erkrankung kommt. Interessanterweise hat man Mutationen festgestellt in dem Gen, das für Alpha-Synuclein kodiert. Und das Alpha-Synuclein ist uns heute schon mal untergekommen, nämlich als Hauptbestandteil der Lewy-Körperchen. Und das war der erste Link, die erste Verbindung zwischen sporadischer Parkinson-Erkrankung und familiärer Parkinson-Erkrankung, was zeigt, dass es sich hierbei wirklich um die gleiche Erkrankung handeln muss. Einmal auf unbekannte Art und Weise ausgelöst und das andere Mal durch eine Genmutation induziert. Nun, Ergebnisse aus unserer Arbeitsgruppe, aber auch von Kollegen, die an dieser Funktion der Parkinson-assoziierten Gene forschen, haben gezeigt, dass viele, wenn nicht alle Gene Einfluss haben auf Mitochondrien. Und das sei hier kurz illustriert, sowohl die autosomal rezessiven Gene als auch die autosomal dominanten Gene können direkt oder indirekt Einfluss nehmen auf die mitochondriale Funktion. Unser Hauptaugenmerk gilt dem sogenannten Parkin, weil Mutationen im Parkin-Gen für die Mehrzahl aller autosomal rezessiven Parkinson-Fälle verantwortlich sind. Und wir konnten zeigen, dass Parkin einen deutlichen Einfluss hat auf die mitochondriale Struktur, Morphologie, aber auch auf die mitochondriale Funktion. Und das sei hier kurz dargestellt. Sie sehen hier in grün die Mitochondrien in Neuronen angefärbt. Und Sie können deutlich erkennen, dass in den Neuronen die Mitochondrien Netzwerke ausbilden. In Neuronen, die kein Parkin exprimieren, sehen die Mitochondrien vollständig anders aus, wie Sie hier deutlich sehen können. Wir sehen hier keine netzartige Strukturen mehr, sondern wir sehen kleine, rundlich oder fragmentiert wirkende Mitochondrien. Und Mitochondrien mit so einer Form unterscheiden sich auch in der Funktion. Diese Mitochondrien sind deutlich weniger aktiv im Sinne von Bereitstellung von Energie und nehmen dadurch auch Einfluss auf die neuronale Aktivität. Dieses Bildchen soll verdeutlichen, warum insbesondere Nervenzellen angewiesen sind auf gut funktionierende Mitochondrien. Nervenzellen weisen nämlich bestimmte morphologische, biochemische und physiologische Charakteristika auf, die sie abhängig machen von gut funktionierenden Mitochondrien. Sie sehen hier, wie so ein Neuron aussehen kann. Und Mitochondrien brauchen wir nicht nur im Zellkörper, der hier angedeutet ist, sondern eben auch im Axon und in den Dendriten, die charakterisiert sind durch einen hohen Energiebedarf. Und funktionelle Mitochondrien müssen aus diesem Zellperikarion, also aus dem Zellkörper, in diese Regionen transportiert werden, um dort für Energieproduktion zu sorgen. Neuronen, wie gesagt, sind charakterisiert durch einen hohen Energiebedarf. Andererseits ist es aber auch so, dass Mitochondrien eine wichtige Rolle spielen bei der Regulation der Calciumhomöostase. Intrazellulär müssen die Calciumkonzentrationen engmaschig kontrolliert werden, weil Calcium eben auch als Signalstoff eine wichtige Rolle spielt und zu viel Calcium in der Zelle auch oxidativen Stress auslösen kann. Und auch hierbei spielen die Mitochondrien eine wichtige Rolle. Und darüber hinaus sind sie auch beteiligt an der Regulation der neuronalen Überlebensfähigkeit. Und das soll nur illustrieren, warum wirklich die Mitochondrien eine wichtige Funktion in Neuronen spielen und warum möglicherweise diese Organellen bei der Parkinson-Erkrankung besonders anfällig sind. Und auch die Erkenntnisse von anderen Parkinson-assoziierten Genen deutet darauf hin, dass die Mitochondrien eine zentrale Rolle in der Pathogenese einnehmen. Nun aber wieder zu einem etwas angewandten Thema, weg von den grundlagenwissenschaftlichen Aspekten, nun zur Therapie der Parkinson-Erkrankung. Das ist ein gewisser Vorteil bei der Parkinson-Erkrankung im Vergleich zur Alzheimer-Erkrankung. Wir haben relativ viel in der Hand, um die Symptome in den Griff zu bekommen, zumindest über einige Jahre. Denn wir können eine gewisse Zielgröße in Angriff nehmen, nämlich den Mangel an Dopamin. Durch das Absterben von dopaminproduzierenden Nervenzellen haben wir einen Verlust des Botenstoffes Dopamin. Und diesen Dopaminmangel können wir zunächst mal ganz gut ausgleichen. Es handelt sich hierbei aber um eine rein symptomatische Therapie. Das heißt, diese Therapie hat keinen Einfluss auf das Fortschreiten des degenerativen Prozesses. Nun, was können wir medikamentös machen? Wir müssen den Dopaminmangel beseitigen. Und das macht man so, dass man eine Vorstufe von Dopamin gibt, nämlich das L-Dopa, weil das Dopamin nämlich nicht ins Gehirn kommt. Die Vorstufe allerdings kommt dahin, weil wir im Gehirn Dopa-Transporter haben. Es wird aufgenommen über Aminosäuretransporter. Was können wir noch machen? Wir können den Abbau von Dopamin verzögern, dadurch, dass wir Hemmstoffe von Enzymen geben, die am Dopaminabbau beteiligt sind. Das ist zum Beispiel die Monoaminoxidase oder die Katechyl-O-Methyltransferase. Und diese Hemmstoffe werden in der Regel kombiniert mit L-Dopa, um eine verlängerte Wirkung von Dopamin zu gewährleisten. Nun, die Wirkungen von Dopamin werden vermittelt dadurch, dass das Dopamin an einen spezifischen Rezeptor bindet. Und deshalb kann man Dopaminwirkungen auch dadurch hervorrufen, indem man Dopaminrezeptoragonisten gibt. Das sind Medikamente, die binden an den Rezeptor für Dopamin und lösen dementsprechende nachgestaltete Signalkaskaden aus, imitieren also die Wirkung von Dopamin. Nun ein paar Worte zu L-Dopa ist immer noch der Goldstandard in der Therapie der Parkinson-Erkrankung. Wie schon erwähnt, L-Dopa ist die Vorstufe von Dopamin, die im Gegensatz zu Dopamin aufgenommen werden kann ins Gehirn durch einen aktiven Transporter. Dieses L-Dopa wird kombiniert mit einem sogenannten Dopa-Decarboxylase-Inhibitor. Und dieser Hemmstoff bewirkt, dass außerhalb des Gehirns L-Dopa nicht in Dopamin umgewandelt wird. Weil sonst hätte man nämlich zu viele Nebenwirkungen. Außerdem erlaubt diese Kombination mit diesem Hemmstoff eine Dosissenkung, sodass weniger L-Dopa genommen werden muss, weil man eben gewährleistet, dass mehr L-Dopa im Gehirn ankommt und nicht schon außerhalb des Gehirns in Dopamin umgewandelt wird. Die Einführung der L-Dopa-Therapie war ein großer Fortschritt in der Therapie der Parkinson-Erkrankung und hat auch dazu geführt, dass die Lebenserwartung der Parkinson-Patienten deutlich gesteigert werden konnte, weil insbesondere krankheitsbedingte Komplikationen wie zum Beispiel Stürze, Infektionen und so weiter durch Bettlägerigkeit verhindert werden konnten. Wichtig ist zu erwähnen, dass L-Dopa nicht gleichzeitig mit der Nahrung aufgenommen werden sollte, denn wie erwähnt, das L-Dopa wird ja über einen Aminosäuretransporter ins Gehirn aufgenommen. Somit interferieren Proteine aus der Nahrung mit der Resorption und daher kommt weniger wirksames L-Dopa im Gehirn an, wenn man es gleichzeitig mit der Nahrung zu sich nimmt. Also optimal sind so 30 bis 45 Minuten vor dem Essen. Ja, wie schon erwähnt, L-Dopa wirkt sehr gut in den ersten Jahren der Therapie, meistens so zwischen 5 und 8 oder sogar vielleicht manchmal 10 Jahren. Dann kann es aber zu Komplikationen kommen, die darauf zurückzuführen sind, dass das L-Dopa nicht mehr gut in die noch vorhandenen Nervenzellen aufgenommen werden kann und dort nicht mehr gut in Dopamin umgewandelt werden kann, weil ja mehr und mehr Nervenzellen zugrunde gehen. Man spricht von sogenannten therapieassoziierten Komplikationen. Das sind insbesondere Wirkfluktuationen, aber auch das Auftreten von Bewegungsstörungen, Hyperbeweglichkeit. Und das ist was, was für die Patienten auch sehr unangenehm sein kann. Was gibt es noch für Nebenwirkungen? Zu Beginn der Therapie insbesondere Übelkeit, Schwindel, Blutdruckregulationsstörungen, die sich aber in der Regel ganz gut während der Therapie wieder beheben lassen. Und wie gesagt, was für die Patienten dann nach einigen Jahren unangenehm sein kann, diese Wirkfluktuationen, die sich dann eben in sogenannten On- und Off-Phasen manifestieren. On-Phasen, die gut sind, wo der Patient eine befriedigende Beweglichkeit hat und Off-Phasen, wo er sehr schlecht beweglich ist und dann Phasen, wo das Medikament zu schnell anflutet und in ja zu hoher Konzentration wirkt und dann eben zu Überbeweglichkeit führt und sogenannte Dystonien macht, Dyskinesien, die auch schmerzhaft sein können. Nun zu den Dopaminrezeptoragonisten. Da habe ich nur ein paar beispielhaft aufgeführt. Das ist für Sie jetzt sicherlich weniger interessant. Nennenswert aber ist die Tatsache, dass die Wirkung dieser Agonisten etwas geringer ist als die von Dopa. Allerdings ist das Risiko auch geringer für die Wirkung von Entwicklung von Wirkfluktuationen. Und in der Regel ist es so, dass man bei jüngeren Patienten erstmal mit Dopaminrezeptoragonisten beginnt, um sich dann die Option L-Dopa noch für später aufzubewahren. Bei Patienten, die solche Dopaminrezeptoragonisten bekommen, ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass diese Medikamente Müdigkeit induzieren können, auch Einschlafattacken. Das ist wichtig für Patienten, die Auto fahren oder irgendwelche Maschinen bedienen. Nun, jetzt habe ich Ihnen ein bisschen was erzählt zur medikamentösen Therapie, die bei der Parkinson-Erkrankung schon relativ befriedigend ist. Mit der Einschränkung, dass es eben nach einigen Jahren zu diesen Wirkfluktuationen kommen kann, die für viele Patienten dann nicht mehr zu befriedigenden Ergebnissen führt. Hierbei ist es aber so, dass man dann bei der Parkinson-Erkrankung immer noch die Option hat, eine nicht-medikamentöse Therapie einzuschlagen. Da war noch eine Frage. Nein, es ist nicht so, dass die Wirksamkeit dann vollständig weg ist. Man würde zunächst mal versuchen, die zu optimieren, zum Beispiel durch die Kombination mit Hemmstoffen des Dopaminabbaus oder durch Retardpräparate. Da hat man schon ein bisschen Möglichkeit, noch individuell die Wirksamkeit zu optimieren. Aber wenn es eben so ist, dass die medikamentöse Therapie ausgereizt ist, besteht noch die Möglichkeit einer operativen Therapie. Und das will ich Ihnen jetzt gleich noch erklären, was man da machen kann. Das ist nämlich die sogenannte tiefe Hirnstimulation oder der sogenannte Hirnschrittmacher. Und dahinter verbirgt sich ein neurochirurgischer Eingriff, bei dem Elektroden in eine bestimmte Region des Gehirns implantiert werden. Diese Elektroden werden dann verbunden mit einem Impulsgeber, der elektrische Impulse an eine bestimmte Zielregion im Gehirn aussendet. Und das hat zur Folge, dass es im Zielgebiet in der Regel zu einer Hemmung der neuronalen Aktivität kommt. Man kann den Impulsgeber aber auch so einstellen, dass eine Stimulierung der Zielneuronen eintritt. Im Prinzip sind durch diesen Hirnschrittmacher alle Kernsymptome der Parkinson-Erkrankung behandelbar. Und deshalb ist diese Art der Therapie indiziert bei medikamentös nicht oder nicht mehr beherrschbaren Symptomen. Damit Sie sich das vorstellen können, habe ich Ihnen ein Bildchen mitgebracht. Das illustriert, wie so ein Hirnschrittmacher gesetzt wird. Sie sehen hier die Elektrode, die eben in eine bestimmte Hirnregion ragt. Und diese Elektrode ist verbunden mit einem Kabel zu einem Impulsgeber. Die Operation ist relativ wenig invasiv, kann also auch bei Patienten gemacht werden, die älter sind und vielleicht auch noch andere Erkrankungen haben und erfolgt in zwei Etappen. Zunächst mal wird die Elektrode implantiert und das erfolgt über kleine Bohrlöcher, entweder eine Elektrode oder zwei Elektroden und die werden eingesetzt eben über Bohrlöcher im Schädel. Und die exakte Platzierung dieser Elektroden erfolgt durch einen sogenannten stereotaktischen Rahmen. Das heißt, es kann ganz genau berechnet werden, wo diese Elektrode sitzen soll, dadurch, dass eben im Vorfeld schon bildgebende Verfahren gemacht werden und durch Computerberechnungen dann eben genau die exakte Lage der Elektrode berechnet werden kann. Der erste Eingriff erfolgt unter Sedation, also der Patient ist etwas beruhigt, natürlich auch unter lokaler Anästhesie, aber der Patient ist wach. Und er ist wach aus einem ganz bestimmten Grund, weil nämlich während des Setzens der Elektrode schon getestet wird, inwieweit der Patient auf die Stimulation anspricht. Und es muss natürlich gewährleistet werden, dass durch die Elektrostimulation keine unerwünschten Nebenwirkungen eintreten. Das heißt, wenn die Elektrode gesetzt wird, ist neben dem Neurochirurgen, der die Elektrode einsetzt, ein Neurologe vor Ort, der Tests mit dem Patienten macht, der den Patienten bittet, die Arme auszustrecken, die Hände zu bewegen, die einzelnen Finger abzuzählen, oder es werden zum Teil auch Sprechübungen gemacht, um zu sehen, ob nicht irgendwelche Muskelgruppen beeinträchtigt sind, die eben für die Artikulation zuständig sind. Also während des Setzens der Elektrode ist der Patient wach, aber er hat keine Schmerzen, weil das Gehirn ja schmerzunempfindlich ist und die Bohrlochprozedur ganz gut mit lokal anästhetischen Maßnahmen in den Griff zu bekommen ist. Gut, wenn die Elektrode sitzt, dann wird kontrolliert, ob sie auch richtig sitzt und ob man möglicherweise eine Blutung ausgelöst hat durch Bildgebung. Das heißt, der Patient wird dann nochmal überprüft auf die richtige Lage. Und das Einsetzen des Impulsgebers erfolgt dann in einem zweiten Schritt. In der Regel einige Tage bis einige Wochen nach dem Setzen der Elektrode. Und der Impulsgeber wird dann unter Vollnarkose eingepflanzt und mit der Elektrode verbunden. Der Impulsgeber sitzt in der Regel in einer Brusttasche über dem Brustmuskel unter dem Schlüsselbein und wird mit einem dünnen Kabel mit der Elektrode verbunden. Nebenwirkungen sind relativ selten. Es kann immer mal natürlich eine Blutung ausgelöst werden, dadurch, dass man ein Gefäß verletzt. Es kann zu einer Infektion kommen. Es sind aber relativ seltene Nebenwirkungen dieser Operation. Die Optimierung der Stimulation erfolgt dann nach der Operation durch engmaschiges Überwachen durch den behandelnden Neurologen. Es ist aber so, dass die Patienten auch ein Kontrollgerät bekommen, wo sie eben den Hirnschrittmacher auch mal ausschalten können, falls das notwendig sein sollte. Und sie können mit dem Kontrollgerät auch den Ladezustand der Batterie überprüfen. Ein Austausch des Impulsgebers ist in der Regel so nach etwa 5 Jahren erforderlich, wenn die Batterien eben nicht mehr leistungsstark sind. Und das kann aber in örtlicher Betäubung gemacht werden und ist meistens ein ambulanter Eingriff. Bei solchen Patienten ist es wichtig, dass elektromagnetische Felder Störungen auslösen können. Das müssen die Patienten wissen. Die bekommen einen Ausweis und es ist natürlich nicht möglich, dass sich die einer Kernspintomographie unterziehen. Die müssen eben die behandelnden Ärzte informieren vor bestimmten diagnostischen Eingriffen. Und auch Sicherheitsschleusen an Flughäfen können ein gewisses Problem darstellen. Deshalb ist es wichtig, dass der Schrittmacher auch ausgeschaltet werden kann. Zusammenfassend kann man sagen, dass die tiefe Hirnstimulation mittlerweile seit etwa 20 Jahren erprobt ist und auch mittlerweile zum Leistungsspektrum gehört der privaten und gesetzlichen Krankenkassen. Und es einige Zentren in Deutschland gibt, die das wirklich sehr erfolgreich durchführen. Nun, was gibt es noch für Möglichkeiten? Adjuvante oder komplementäre Behandlungsverfahren. Hierbei ist zu nennen Sport, ausreichende Bewegung. Was vielen Patienten sehr gut tut, ist zum Beispiel Tai Chi. Dann andere Dinge, Gymnastik, Stretching, Nordic Walking, eigentlich alles, was dem Patienten Spaß macht. Auch Gartenarbeit oder Spazierengehen. Diese Dinge fördern zum einen die Beweglichkeit, aber können eben auch dazu beitragen, dass das Gleichgewicht trainiert wird. In manchen Fällen ist eine logopädische, also sprechtherapeutische Unterstützung hilfreich, wenn der Patient Probleme hat mit dem Sprechen, kann das durchaus hilfreich sein. Und es gibt auch ergotherapeutische Maßnahmen, die dem Patienten im Alltag durchaus helfen können, zum Beispiel auch Alltagshilfen wie Knöpfhilfen oder Greifzangen. Aber insbesondere auch die Sturzprophylaxe ist hier zu nennen. Übungen, um Konzentration und Gedächtnis zu stärken, Verbesserung von Raumwahrnehmung und Gleichgewicht. Ich habe für Sie noch ein paar Links zusammengestellt, wo Sie Informationen sowohl zur Parkinson-Erkrankung, aber auch zur Alzheimer-Erkrankung finden, sowohl im Hinblick auf Selbsthilfegruppen, therapeutische Möglichkeiten, aber auch wissenschaftliche Informationen. Da finden sich Seiten, die wirklich sehr hilfreich sind, auch für Angehörige, die sich da Rat holen können. Und das habe ich hier ausgedruckt für Sie. Wer Interesse hat, kann das gerne mitnehmen. Hiermit bin ich auch schon am Ende angelangt und möchte mich bedanken, zum einen für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihr zahlreiches Erscheinen, aber auch meiner Arbeitsgruppe hier in Bochum, die wirklich Großartiges geleistet haben, um hier die Forschung, die in München am Laufen war, wieder neu zu etablieren. Wir sind jetzt 2 Jahre hier und es hat ein bisschen gedauert. Am Anfang war es durchaus mühsam, alle Methoden in einem neuen Labor aufzubauen. Aber mittlerweile sind wir sehr gut dabei und es macht auch wirklich sehr viel Spaß. Ich bin sehr glücklich, so viel engagierte Mitarbeiter hier zu haben. Und ich möchte aber auch noch meinen Mitarbeitern in München danken, die sehr viel dazu beigetragen haben, um da zu stehen, wo wir heute stehen. Ja, auch unseren Kollaborationspartnern sei Dank gesagt und Ihnen nochmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit zu spät am Tag. Applaus